Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen zur Philosophie-Sendung. Und unser Thema heute, das hätte wahrscheinlich dem guten alten Pyrrhon von Elis gefallen, den man allgemein als den ersten Skeptiker der Geschichte betrachtet. Und Skepsis ist genau das Thema unserer Stunde. Mein Gast ist Amadeo Sharma, eine der prägendsten Figuren in der zeitgenössischen deutschen Skeptikerbewegung. Hallo Herr Sharma, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag und es freut mich, dass ich hier sein kann.
Herr Sharma, Sie sind eine der prägenden Figuren der deutschen Skeptikerbewegung. Sie sind studierter Diplom-Ingenieur. Sie haben sich mit Telekommunikation befasst, Ihr Berufsleben lang. Aber Sie haben eben auch schon relativ früh in den 1980er Jahren, 1987 genau zu sein, eine Organisation gegründet, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWUP. Und Sie haben damit der Skeptikerbewegung in Deutschland entscheidende Impulse gegeben, entscheidenden Antrieb gegeben, vielleicht auch so etwas wie eine Heimat, ein Verbindungsknoten, wo sich die Skeptikerbewegung trifft. Die Skeptikerbewegung, die Moderne, sie hat natürlich viele Schnittstellen, auch mit der Philosophie. Sie ist aber irgendwie historisch gesehen auch etwas, was ein bisschen parallel läuft und anders aufgestellt ist als die akademische Philosophie. Darüber möchte ich gerne heute mehr erfahren. Und ich glaube, ein ganz guter Ausgangspunkt ist vielleicht der Ausdruck, den Sie zum Titel Ihres neuen Buches gemacht haben. Das kommt demnächst, diesen Sommer soll es erscheinen. Sie sind in den letzten Korrekturzügen, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Titel ist Scientific Temper. Lose übersetzt wäre das so etwas wie wissenschaftliches Temperament. Was genau ist das?
Das ist eine Art wissenschaftliche Einstellung, die sogar in der indischen Verfassung festgeschrieben wurde damals, indem man gesagt hat, jeder indische Bürger sollte dieses hier entwickeln, seines eigenen Willen. Dieses verbindet auch in gewisser Weise die verschiedenen Kulturen, aus der ich selber stamme, also aus Indien und aus Deutschland, aus Europa, wenn man so will, weil ähnliche Gedanken auch überall stattgefunden haben. Meine erste Berührung war, als ich noch in Indien war, als ich astrologische Prognosen gelesen habe und Angst bekommen hatte, die Welt würde 1991 enden. Aber schon damals habe ich verstanden, dass es Kritik daran gegeben hat, von einem gewissen Abraham Kuvur, der in der indischen Rationalistenbewegung, in Indien nennt man sich ein bisschen anders, weil die haben auch einen sehr viel stärkeren sozialen Anspruch, wie die Selbstachtungsbewegung, die auch schon in den 40er Jahren, 50er Jahren sehr stark gewesen ist. Und dann in Europa habe ich gesehen, in Deutschland, dass sehr viele nicht zutreffende Aussagen auch gemacht werden. Da kam ich in Berührung mit der amerikanischen Gesellschaft, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Und die haben mich ermuntert, so etwas Ähnliches auch in Deutschland aufzubauen. Und einer der prägenden Figuren von der Skeptikerbewegung in den USA, James Randi, der bekannte Zauberkünstler und Entlarver, schrieb an mich persönlich, ich solle sowas voranbringen. Und das war die Motivation für mich. Ein starkes Interesse an Wissenschaft im Allgemeinen. Ich hatte zwar Ingenieurwissenschaften als Beruf ausgewählt, aber die Wissenschaft blieb mein Hobby ein Leben lang und deswegen auch Scientific Temper. Jetzt versuche ich diese zwei Faden aus, ich sag mal, aus dem asiatischen Raum und aus dem europäischen Raum zusammenzubringen in diesem Buch.
Wahnsinnig interessant. Auf die Geschichte dieser Skeptikerbewegung, dieser modernen, das haben Sie jetzt schon ein paar Andeutungen gemacht, da kommen wir gleich noch näher. Aber vielleicht jetzt wirklich auch noch mal kurz zu Ihrer Person. Sie haben ein bisschen schon beschrieben, Sie sagen, Sie sind in Indien aufgewachsen, Sie sind halb Inder, halb Deutscher und haben aber Ihr Berufsleben in Deutschland verbracht, vereinen aber da doch in gewisser Weise verschiedene Denktraditionen. Das ist interessant. Und in Indien, sagen Sie, ist die Idee eines rationalistischen Weltbildes, eines Scientific Temper, sogar in der Verfassung verankert. Wie kam es dazu?
Das geht vor allem auf den ersten indischen Premierminister Jawaharlal Nehru zurück. Er war sehr auch beeindruckt von ähnlichen Bewegungen in Europa in der Zeit, also vor allem im Bereich der, ich sag mal, sozialdemokratischen Richtungen und hat viele dieser Ideen mit nach Indien gebracht. Aber er war auch sehr stark an Wissenschaft interessiert. Nicht in dem Sinne, dass er sich selbst damit sehr stark befasst hat, aber meinte, dass dieses Denken essentiell ist für Indiens Zukunft. Und deswegen kam das dann auch in die Verfassung mit rein, als Pflicht eines jeden Inders.
Also sozusagen eine Selbstverpflichtung auch mit Blick auf so etwas wie die Wissenschaft der Moderne im Unterschied zu überkommenen Traditionen, vielleicht esoterischerer Natur. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und da gibt es auch in Indien eine lange Tradition noch vor der Skeptikerbewegung, zum Beispiel in dem Raja Ram Mohan Roy. Das war einer der ersten Reformer, der damals auch die Witwenverbrennung zum Beispiel bekämpft hat und durchgesetzt hat, dass der damalige Gouverneur General, britisch natürlich, das dann verboten hat. Mhm. Also das heißt, das geht schon ein bisschen zurück. Er wurde stark beeinflusst von der europäischen Aufklärung mit, wollte dann auch Indien von Dogmen befreien.
Also der Kampf gegen Obskurantismus, die Aufklärung, sozusagen die rationalistische Moderne auch als Fortschritt. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu Ihnen. Sie haben in Indien zunächst studiert und dann in Deutschland und sind seither in Deutschland als Ingenieur tätig gewesen, tatsächlich Ihr Berufsleben lang.
Genau. Ich bin in Deutschland geboren, aber in Indien zur Schule gegangen, weitgehend. Mein Bachelor habe ich in Indien gemacht und danach habe ich in Deutschland weiter studiert und dann habe ich mich hier irgendwann festgesetzt.
Und haben neben einem doch wahrscheinlich auch ziemlich vollen Berufsleben als Ingenieur immer die Zeit gefunden, sich auch der Skeptikerbewegung zu widmen, oder Sie sind auch in einer politischen Partei aktiv, wenn ich recht informiert bin, der SPD, das darf man sagen.
Richtig, ja.
Und also haben also tatsächlich die Energie gefunden, eine ganze Gesellschaft auf die Beine zu stellen.
Ja, richtig. Das war natürlich immer eine starke Belastung, aber das habe ich nie als Belastung empfunden. Ich musste natürlich mit meiner Familie auch klarkommen, dass da genügend Zeit auch für alles da ist. Aber ich habe sehr viele Mitstreiter gehabt von Anfang an. Und ganz wichtig war, dass wir sehr früh auch eine Redaktionsleitung bekommen haben für unsere Zeitschrift Skeptiker. Und auch, dass die Geschäftsstelle dann sozusagen auch Vollzeit besetzt war irgendwann. Mhm. Denn ganz ehrenamtlich ist sowas einfach nicht zu machen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann genügend Mitglieder hatten, war das dann möglich. Und dann ist es natürlich sehr viel einfacher und mit weniger Aufwand zu machen. Man steuert dann nur und muss nicht sehr viel selbst machen.
Jetzt ist das die GWUP oder GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, etwas, was Sie mitbegründet haben, wo Sie langjährig auch Vorsitzender waren. Sie haben aber auch schon angedeutet, es ist natürlich auch eine Fortführung von älteren Gesellschaften, Vereinen und älteren Bewegungen. Vielleicht geben Sie uns einen kurzen, auch historischen Einblick. Woher kommt eigentlich diese moderne Skeptikerbewegung? Weil sie ist ja nicht in genauer Hinsicht ein Abkömmling der philosophischen Skepsis. Die philosophische Skepsis, wenn ich so ganz grob zusammenfassen müsste, seit der Antike, zweifelt vor allem daran, dass man das Wesen der Dinge jemals ganz erkennen könnte. Das ist bei Pyrrhon von Elis so und das findet man noch bei Hume. Also das sind so diese grundsätzliche philosophische Idee, dass wir nie ganz sicher sein können, wie die Dinge an sich sind. Das ist so ein Kerngedanke philosophischer Skepsis. Die moderne Skeptikerbewegung scheint mir konkreter, praktischer und auch mehr auf sozusagen naturwissenschaftliche Themen gerichtet zu sein. Ist das richtig?
Ja, aber es sind nicht nur naturwissenschaftliche Themen, sondern alle wissenschaftliche Themen, die sich auch auf in gewisser Weise auf die reale Welt beziehen, wozu auch die Geschichtswissenschaften gehören. Da ist es auch möglich, sehr viele Mythen aufzubauen, die man überall sieht, wie in Indien gerade jetzt auch, wo man versucht, eine eigene Geschichte zu erfinden, die es gar nicht gegeben hat, die eigentliche Geschichte beiseite zu schieben. Das heißt, es gibt auch neben der Naturwissenschaft auch viele andere Bereiche, wo wir aktiv sein können. Wir sind in dem Bereich Geschichte noch nicht so aktiv wie in der Naturwissenschaften, aber das sind alles, Psychologie ist noch ein Bereich und Medizin.
Also immer da, wo Sie so etwas wie Mythenbildung wahrnehmen, ist das richtig?
Das ist richtig. Mhm. Und auch, und das hat unsere erste Präsidentin, Frau Professor Irmgard Öpen, uns auch dann ins Stammbuch geschrieben, weil viele von uns haben nur gesagt, naja, wir wollen zeigen, dass die anderen irgendwie nicht ganz richtig liegen. Aber sie hat gesagt, nein, das reicht nicht. Also wir sind nicht nur da, um Recht zu haben, sondern auch, um die Folgen zu betrachten, die durch eine falsche Einstellung. In der Medizin ist es besonders klar, wenn man auf eine wirksame Therapie beispielsweise verzichtet, weil man auf eine pseudomedizinische Therapie setzt, dann kann es einem Gesundheit oder vielleicht auch Leben kosten. Und das gibt es natürlich in anderen Bereichen auch. Wenn man falschen Rat annimmt, dann schadet man sich selbst und die Gesellschaft schadet sich auch, wenn sie sich nicht an Wissenschaft orientiert. Und das ist was ganz anderes als Follow the Science, weil die Wissenschaft sagt uns nicht, das ist auch meine klare Einstellung, sagt uns nicht, was wir tun sollen. Sie gibt uns nur die Grundlagen. Und was wir dann tun, das hängt von sehr vielen anderen Dingen, weltanschaulichen Positionen. Aber was wir sagen ist, man sollte sich aber durchaus auf die Realität und auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, wenn man was tut.
Wie das geht und wie viel Realität mit Wissenschaft vielleicht auch erfassbar ist und wo es auch immer schwankend bleibt, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Historischen. Sie haben es jetzt erwähnt, in der Medizin sind natürlich, wenn man an Quacksalber glaubt oder einem Schlangenölverkäufer auf den Leim geht, tatsächlich die Folgen gravierend. Ist es auch richtig, dass der medizinische Missbrauch, die Quacksalberei, so mit am Anfang auch von modernen rationalistischen Skeptikerbewegungen steht?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die ersten Organisationen, die in dieser Richtung gebildet worden sind, waren in den Niederlanden eine Vereinigung gegen Quacksalberei und in Deutschland hieß es Gesellschaft gegen Kurpfuschertum. Hm. Und in gewisser Weise sehen wir uns auch im medizinischen Bereich in der Erbe dieses Denkens. Weil da wurde auch zu diesen Themen sehr intensiv nachgedacht und auch aufgeklärt. Und die niederländische Organisation, die gibt es auch heute noch. Die deutsche Organisation ist damals von den Nazis verboten worden.
Und es ist interessant, wenn man natürlich in der Medizin, also nach wie vor sehr viele alternative Naturheilverfahren hat, das ist immer noch ein relativ stark umkämpftes Feld, müsste man sagen. Durchaus nicht so, dass sich die moderne Technik Medizin 1:1 durchgesetzt hat.
Genau. Man muss ja auch sehen, dass es auf der einen Seite selbstverständlich auch einige althergebrachte Naturheilverfahren gibt, die tatsächlich wirken. Also man kann nicht sagen, nur weil es Naturheilverfahren ist, funktioniert es nicht. Aber bei vielen weiß man heute, dass es nicht gibt. Und die haben sich Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang gehalten, wie zum Beispiel der Aderlass. Das hat sogar nicht ein Wissenschaftler, sondern ein britischer Journalist in den Vereinigten Staaten quasi gesagt und er wurde schwer angegriffen, weil er gegen das medizinische Establishment der Zeit war und musste sogar Strafe zahlen. Aber er hat am Ende Recht bekommen. Heute ist das eine alternativmedizinische bzw. pseudomedizinische Behandlungsmethode, aber es war lange, hunderte von Jahren akzeptiert. Und das ist der Punkt, wo man auch nicht nur in Religionen, sondern auch in solchen Naturaussagen oder in Funktionsaussagen Dogmen widersprechen können muss.
Ein anderer Bereich, den sich die Skeptikerbewegung natürlich immer sehr auf die Fahnen geschrieben hat, Sie haben es schon erwähnt, das ist auch vielleicht mit einer der Motivationen, die bei Ihnen am Anfang stand, ist so etwas wie die Astrologie, also die Wissenschaft von den Sternen. Und da muss man auch sagen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wir lesen alle ganz gerne mal unser Horoskop, das ist so ein beliebter Volkssport. Als es noch gedruckte Zeitschriften gab, hat man das auch gerne gemacht beim Friseur. Also es ist nicht etwas, was per se als anstößig gilt, man hat es vielleicht nicht so ernst genommen. Also es gibt ja schon auch in den Medien immer wieder sehr viel, was, wie soll ich sagen, nicht vollständig von der Wissenschaft gedeckt zu sein scheint.
Das ist richtig und deswegen haben die amerikanischen Skeptiker beispielsweise bei Horoskopen den Zeitschriften empfohlen, machen Sie es weiter, aber schreiben Sie bitte, dass man das nicht als wahre Aussage nehmen muss und das nur zur Unterhaltung dient. Und das ist genau der Punkt, solange es nur Unterhaltung ist, ist es in Ordnung. Aber es gibt auch in der Astrologie Fälle, die ich auch persönlich kenne, wo durch astrologische Beratung Ehen auseinandergegangen sind, weil dem Ehemann gesagt worden ist, dass er zu der Ehefrau nicht passt. Also das muss man sehen. Es gibt auch extreme Auswirkungen auch hier. Und deswegen ist auch in diesen Bereichen Kritik durchaus angebracht.
Das ist interessant, wenn Sie das so erwähnen, dass das tatsächlich praktische Folgen hat, weil vielleicht ist das eine Deformation eines urbanen Milieus, was das tatsächlich eher als Unterhaltung liest. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo man Astrologie ernst nimmt und wo sie tatsächlich schaden kann. Vielleicht ist es generell eine interessante Frage, warum braucht es diese skeptischen Gesellschaften denn überhaupt? Weil sind diese Fragen nicht eigentlich wissenschaftlich schon geklärt? warum muss man sie in der Öffentlichkeit dann noch durchsetzen? Also es ist eine Scharnierstelle, die da besetzt wird, die offensichtlich unbesetzt ist.
Das ist mit eines der Gründe, warum wir damals die GWUP und andere Organisationen gegründet haben, weil in diesen Bereichen sehr häufig viele in den Universitäten sich nicht dazu äußern, aus verschiedensten Gründen. Das ist ihnen noch schon längst geklärt, da muss man nichts mehr machen, obwohl so viele Leute dran glauben. Oder auch viele wollen sich mit einigen Freunden, Kollegen nicht verscherzen, die alternativmedizinische Verfahren nehmen. Jedenfalls gab es da eine große Hemmung. Es gibt es nur ganz selten, dass damals Wissenschaftler sich öffentlich geäußert haben in dieser Richtung. Und deswegen haben wir gesagt, dass es zumindest notwendig ist, dass die reale Sicht dieser Dinge in einer populären Darstellung verfügbar ist, damit Menschen selbst in der Lage sind zu entscheiden. Aha, da gibt's ja eine andere Meinung. Vielleicht stimmt das nicht ganz so. Und es gibt durchaus Erfolge, die viele von uns gehabt haben, nicht am Anfang, aber dadurch, dass wir in freundlicher Art und Weise immer wieder diese Fragen ein bisschen hinterfragen, dass einige ihre Meinungen geändert haben. Und ein ganz klassisches Beispiel hierfür ist die langjährige Homöopathin Dr. Nathalie Grams. Sie hat ja Homöopathie praktiziert, aber durch ein Buch von Dr. Christian Weihmeier, die Homöopathie-Lüge, ist sie ins Gespräch gekommen zumindest. Er wollte erstmal das widerlegen, aber dann hat dann irgendwann gesehen, dass die besseren Argumente auf Seiten der, wenn man so will, Skeptiker sind und war dann später auch aktiv bei uns.
Sehr interessant. Wir haben jetzt also vielleicht so ein bisschen die Bereiche abgesteckt, in denen diese Skeptiker-Organisationen traditionell tätig sind, also Medizin, Astrologie, die ganzen UFOs, also das ganze Außerirdische fällt wahrscheinlich auch darunter, Verschwörungstheorien aller Art natürlich. Jetzt ist es eben der Versuch zu vermitteln zwischen dem, was wissenschaftlich erforscht ist, wo wir stehen wissenschaftlich, und dem, was sie eben auch wahrnehmen in der Welt, dass doch trotz allem relativ viele Leute ganz gerne dem Aberglauben anhängen. Ein Thema, was sich die deutsche Skeptikerbewegung zumindest nicht vorgeknöpft hat, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, ist die Religion. Das wäre ja ein großer Bereich, den man sich zur Brust nehmen könnte, aber damit würde man wahrscheinlich auf zu viele Füße treten.
Ja, und das haben wir auch lange in vielen Skeptikerorganisationen, also nicht nur in der GWUP bei uns, sondern auch in den USA diskutiert. Und in der Regel sind wir dazu gekommen, es gibt ja auch andere Organisationen wie ausgesprochene atheistische Organisationen oder humanistische Organisationen, die eher konkret Religionsfragen aufnehmen. Und da sagen wir das in einer Art Aufgabenteilung, die haben die besseren Hintergründe, das bessere Wissen. Aber es gibt durchaus Bereiche innerhalb der Religion, die mit der Realität, sage ich mal, in Konflikt geraten, wie das Turiner Grabtuch, die Behauptung, dass Jesus in einem Grabtuch umhüllt worden sei und dass das ausgestellt wird und dass das Original ist. Da habe ich selber auch darüber geschrieben. Das ist eines der Themen. Dann gibt es auch eine ganze Menge Wundererscheinungen, die heute passieren, wo behauptet wird, das ist die tränende Statue von Maria oder dass aus einem indischen Ganesha-Gottesstatue Milch herauskommt. Das sind dann Dinge, wo in Indien die Rationalisten oder auch hier in Deutschland die Skeptiker dann auf den Plan gerufen werden. Dann versuchen wir, das aufzuklären. Und in der Regel sagen wir nicht nur, nein, 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 das kann alles nicht wahr sein, sondern wir gehen dorthin und überprüfen, ob das wirklich so der Fall ist. Wir hatten einen sogar, der leider jetzt vor kurzem verstorben ist, der ist mit uns aus Amerika gekommen und mit uns gerade bei solchen Marienerscheinungen und religiösen Wundern mit einem unserer, der damaligen Leiter des skeptischen Zentrums, Martin Mahner, rumgegangen, um verschiedene Dinge aufzuklären.
Also sehr konkret die eher abergläubischen Religionspraktiken, aber mit der Religion an und für sich legen sie sich nicht nur aus pragmatischen Gründen nicht an, sondern da ist auch ein Respekt davor, dass der Glaube für sich stehend auch einen Wert hat.
Also ich würde eher dazu nichts Positives oder Negatives sagen, sondern es ist einfach so, dass viele dieser Glaubensfragen sind nicht wissenschaftlich überprüfbar, sage ich mal so. Da sehen wir dann die Grenzen, wenn Dinge nicht geprüft werden können, wenn wir keinen, wie bei einer weinenden Marienstatue oder bei dem Turiner Grabtuch, wo wir sagen können, wir können konkret nachprüfen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und das ist mit eines der Gründe, warum wir das nicht machen. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir wissen, auch innerhalb der Skeptikerbewegung, auch wenn es eine relative Minderheit ist, eine geringere Gruppe als in der Allgemeinbevölkerung, gibt es einige, die trotzdem, obwohl sie gläubig sind, sehr gute Wissenschaft machen. Und das muss man einfach anerkennen.
Und dann ist ja immer die Frage, auch mit welchem Tonfall der Zugewandtheit oder des Spottes man sich auf für Menschen emotional wichtige Dinge stürzt.
Und das ist einer der ganz wichtigen Dinge für mich, auch für die zukünftige Arbeit, egal wo das passiert, ob es in der GWP oder sonst wo ist. Wir müssen unsere, ich sag mal vorsichtig, Kontrahenten, die da anders denken, nicht als Feinde sehen oder denen irgendwelche üble Machenschaften oder sie beschimpfen, sondern sie versuchen zu nehmen, wie sie sind und nur in der Sache aufzuklären. Und da gibt es leider zu häufig einige, die dann über die Stränge springen und andere anfangen zu beschimpfen, ihnen unterstellen, dass sie was wirklich für Ideologien vertreten wollen. Denn wir wollen im Prinzip nur rausfinden, stimmt es oder stimmt es nicht. Und es ist auch eine Frage des Respekts gegenüber den anderen. Wir wissen nicht, was in dessen Kopf oder in dem Kopf vorgeht. Und wir müssen einfach sagen, dann begeben wir auf einer Ebene, wo wir nicht den anderen persönlich angreifen. Ich glaube, das ist auch für die Zukunft viel erfolgreicher, hat größere Aussicht auf Erfolg, meine ich, wenn wir so vorgehen, als jeden als Idioten darzustellen.
Das scheint mir generell eine Qualität zu sein, denn das ist vielleicht auch ein Zeichen gegenwärtiger Polarisierung, dass doch sehr gern und sehr schnell ein Argument auf eine ganze Person übertragen wird. Also Sie sagen etwas, womit ich nicht übereinstimme, und ich bin dann sehr schnell dabei, Ihnen als ganzen Menschen zu unterstellen, dass Sie vollkommen irre sind oder falsch liegen oder falsch denken über die Welt. Also dieser Mechanismus, der scheint mir etwas zugenommen zu haben in letzter Zeit.
Und genau das ist das, was ich mit großer Sorge betrachte, und dass man sich nicht mehr an einen Tisch setzen kann, um die Fragen zu klären, sondern nur mit Vorwürfen um sich wirft. Und wie wir daraus kommen, weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir in Gruppen wie bei der Skeptikerbewegung zeigen, dass es durchaus möglich ist, vernünftig miteinander zu reden, auch wenn wir unterschiedliche Auffassungen sind. Denn viele Dinge in der Wissenschaft sind eben nicht so geklärt, wie zum Beispiel, dass die Homöopathie nicht funktioniert, das kann man relativ klar belegen, dass es nicht funktioniert. Andere Dinge sind offener. Wir wissen nicht, was für eine Auswirkung der anthropogene Klimawandel haben wird. Bis Ende des Jahrhunderts, der IPCC sagt ja auch verschiedene Szenarien voraus. Es gibt eine Unsicherheit auch in vielen Dingen, die die Wissenschaft sagt. Und es ist auch ganz wichtig, diese Unsicherheiten anzuerkennen und dort nicht zu schnell zu Schlussfolgerungen zu kommen.
Ja, denn das wäre noch ein Punkt, auf den ich ganz allgemein kommen würde. Darum hat mir der Ausdruck Scientific Temper so gut gefallen, denn es geht hier um eine Einstellung, ein Temperament, aber tatsächlich nicht um ein Follow the Science. Also es ist nicht so, dass die Wissenschaft Fakten, Fakten, Fakten liefert und daran können wir uns orientieren. Es ist ja eher so, dass die Wissenschaft permanent sich ändernde Fakten umkreist, untersucht, sich emporirrt, wie immer man das ausdrücken will. Die Wissenschaft ist ein sehr dynamischer Prozess und ein unabgeschlossener. Und worum es Ihnen geht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eher, dass man sich diesem Prozess aussetzt, als dass dieser Prozess insgesamt in sich wahr wäre.
Ja, was wir meinen mit diesem Scientific Temper, da kann man vielleicht so jemanden wie Carl Sagan zitieren, der ja ein großer Galionsfigur innerhalb der Skeptikerbewegung ist. Das heißt, Wissenschaft ist mehr als nur ein Wissenskörper. Es ist eine Art zu denken, eine Art, das Universum zu untersuchen, und dann kommt noch mit einem feinen Verständnis, dass man selber sich irren kann. Und er sagt an anderer Stelle auch, dass es wichtiger ist, näher an der Realität zu sein, als an seinem Wunschdenken sich zu orientieren. Und das machen wir alle. Ich habe das auch in den ersten Phasen meines Lebens, habe ich zwischen den konkurrierenden Thesen damals, gibt es einen Urknall oder einen Steady-State-Universe, was damals groß umstritten war. Mir war das Steady-State-Universe viel lieber, musste aber dann erkennen, dass das nicht zutrifft. Das ist mir mehrfach passiert, und ich freue mich inzwischen, wenn ich mich selbst korrigieren kann. Wenn ich merke, ich lag wohl falsch, fällt mir nicht schwer, dann zu sagen, ich habe mich geirrt. Und das fällt leider vielen immer noch sehr schwer, weil sie an ihre altgewohnten Dogmen gerne hängen.
Und das finde ich jetzt aber interessant, wenn Sie da über Dogmen sprechen und althergebrachte Dogmen, also die Dogmatiker versus die Skeptiker, das ist ja ein alter Gegensatz. Aber tatsächlich, wenn Sie sagen, mir fällt es nicht schwer, meine Meinung zu ändern, das scheint doch die Krux der Sache. Also wenn wir über Scientific Temper reden, über ein wissenschaftliches Temperament, ganz viele Leute haben das nicht. Also da genügt die kursorische Selbstbeobachtung oder Fremdbeobachtung. Es braucht eine gewisse emotionale Voraussetzung, dass man wirklich bereit ist, seine eigenen Überzeugungen und Einstellungen jederzeit grundstürzend zu überdenken. Und mir scheint der Fall zu sein, dass das eben der Spezies Homo sapiens nicht unglaublich weit verbreitet ist, diese Bereitschaft.
Das stimmt. Und ich vermute, dass es deswegen sehr schwer war, überhaupt so einen Gedanken, wie es durch die Aufklärung gekommen ist. Es gab ähnliche Ansätze auch früher. Aber früher sind sie immer wieder unterdrückt worden, egal wo es auf der Welt war. Es gibt ja, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, in Indien, in China, in Persien, da gab es immer wieder Bewegungen, die die Dogmen und die religiösen Rituale in Frage gestellt haben. Aber die haben nicht länger überlebt. Aber ich glaube, jetzt sind wir in einer Stufe gekommen, wo es so global sich ausgebreitet hat, dass es sich zumindest nicht mehr zurückdrängen lässt. Aber trotzdem haben Sie vollkommen recht. Es ist eine Minderheit der Menschen, die so denkt und bereit ist, auch Dogmen zu hinterfragen und seine Meinung zu ändern.
Und das ist sozusagen vielleicht die Krux der Sache. Und darum ist vielleicht die Arbeit der Skeptiker nie abgeschlossen. Eine Frage hätte ich noch. Wir haben schon über so aktuelle Polarisierungen gesprochen. Ein Teil dieser Polarisierung ist ja auch so eine Art von radikalisierter Skepsis, die von einer Gruppe oder es ist keine Gruppe, aber von einem Typus vertreten wird, den man vielleicht auf Englisch Contrarian nennen kann. Also jemand, der eigentlich ganz gerne einfach immer gegen die herrschende Meinung ist. Das ist so ein Charaktertypus. Ich assoziiere den mit jungen Männern, aber es muss überhaupt nicht jung oder männlich sein. Aber diese Art von Skeptiker, also der Stammtisch-Skeptiker, der sagt ja, die Klimawissenschaftler, Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Sharma, die wissen auch nicht genau, was kommen wird. Darum sage ich jetzt, den Klimawandel gibt's nicht. Diese Art von Vulgärskeptizismus, wie grenzen Sie sich davon ab?
Indem wir einfach bei unserer Arbeit klarstellen, wie wir denken, dass wir offen sind für Diskussionen, aber nicht nur eine Position einnehmen, nur weil es gegen die Dogmen sind. Also ein Dogma kann auch richtig sein. Ich meine, genauso wie eine Verschwörungstheorie richtig sein kann. Und das hat es ja immer wieder in der Vergangenheit gegeben. Man siehe nur die Watergate-Skandal und vieles andere mehr. Also es gibt Verschwörungen, die dann sich bewahrheiten. Aber es gibt andere Verschwörungstheorien, die natürlich aus ganz anderen Gründen verbreitet werden, wie in den USA jetzt von dem Robert Kennedy, dem Gesundheitsminister, was, glaube ich, zu furchtbaren Folgen führen wird. Und wir, besonders die amerikanischen Kollegen, haben viel damit zu tun.
Aber mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstehe, Skepsis ist nicht nur eine Haltung, also es ist auch und zumal eine Haltung oder das ist die Voraussetzung, die emotionale Voraussetzung ist, dass ich diese Haltung einnehmen kann. Aber es bedarf auch eines gewissen Einsatzes von Energie, eines gewissen Studierens, eines gewissen Wissens. Also es ist nicht so, wenn nur weil mir eine These nicht gefällt oder sie mir unplausibel vorkommt, ich als Skeptiker sie widerlegen darf.
Genau, das halte ich für sehr wichtig und das hat auch schon ein anderer berühmter Skeptiker, Ray Hyman, der sich mit der Parapsychologie auseinandergesetzt hat, sehr stark gesagt, do your homework. Das heißt, selbst wenn es um ein Thema wie die Homöopathie geht, erkundigt euch erst genau, worum es da geht. Sonst läuft er ins Messer, denn man kann sehr viele falsche Behauptungen auch im Sinne der im Bereich Homöopathie aufsetzen. Deswegen war es für mich auch so, ich habe mich immer für das Thema Klimawandel auch interessiert. Aber bevor ich mich das erste Mal geäußert habe, habe ich mich über verschiedenste Kurse, die es ja glücklicherweise auch online gibt, wie diese sogenannte MOOCs, mich informiert, bevor ich mich gewagt habe, das erste Mal überhaupt was zu diesem Thema zu sagen. Und da glaube ich, ist auch mit ein Problem. Viele schießen einfach, weil es ihrer jeweiligen Ideologie oder ihrem Wunschdenken entspricht. Sind sie gegen den Klimawandel oder wir werden alle sterben? Es gibt ja alle möglichen Auswirkungen in dieser Richtung und informieren sich nicht vorher ausreichend. Das ist ganz klar ein absolutes Muss. Erst informieren und dann darüber sprechen.
Herr Sharma, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Ich habe noch ein Thema, was ich vielleicht kurz zumindest noch ansprechen möchte. nämlich die von Ihnen gegründete Gesellschaft, die GWUP, die war in den letzten Jahren auch ein klein bisschen in den Medien, weil es interne Streitereien gab. Und ich glaube nicht, dass wir den Platz oder Sie haben vielleicht auch nicht die Lust, das alles nochmal zu ventilieren hier. Im Großen und Ganzen muss man sagen, ist der Verein vielleicht auch ein bisschen Opfer politischer Polarisierung geworden. Und es gab Streit darum, welche Themen eigentlich genuin zum Kernbestand dessen gehören, was Skeptiker sich zur Brust nehmen sollen. Ist das richtig?
Das ist auf der einen Seite richtig. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt war, wir können ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, über alle Themen sprechen und uns auseinandersetzen, fragen, was sollten wir tun, was nicht. Aber es wird dann ein Problem, wenn Druck von außen an uns weitergeleitet wird, weil die Follower von der einen Person ein Problem mit einem Thema hat, dass wir dann dieses Thema nicht behandeln sollen. Und wenn es dann dazu ausartet, dass uns Dinge unterstellt werden, aus persönlicher Dinge, wir wären, was weiß ich, diese oder andere politische Richtung. Und das, denke ich, war der wesentlicher Grund dahinter. Und ich denke, wir sind in der GWUP jetzt auf einem guten Weg, weil wir diese Themen vernünftig ansprechen. Wir geben bei manchen Sachen keine klaren Antworten, weil es noch keine klaren Antworten gibt. Sie hatten ja auch gesagt, in nicht allen Punkten in der Wissenschaft wissen wir alles, nicht? Und in manchen Punkten wissen wir weniger als bei anderen Sachen. Aber dieser offene Austausch und die Wertschätzung, wenn man das tut, das ist, glaube ich, für mich zentral. Und ich glaube, mit dem neuen Vorstand sind wir da auf einem guten Weg.
Vielleicht um dem noch so einen vielleicht noch konkreteren Namen zu geben. Es ging schon um Befürchtungen, dass man in rechtspopulistische Fahrwasser gerät, wenn man gewisse Themen, die oft eben vom progressiven Spektrum eher mit Handschuhen oder gar nicht angefasst werden, also Kulturkampfthemen, mit denen natürlich rechte Populisten auch durchaus sehr erfolgreich Politik machen, dass man da die Befürchtung geäußert wurde, wenn man sich an diese Themen jetzt auch als Skeptiker vornimmt, das, was polemisch als Vogue bezeichnet wird und so weiter, dass man da dann in ein falsches Fahrwasser gerät, ein politisches. Aber das, würden Sie sagen, ist eigentlich nicht etwas, was passieren kann, wenn man sich Argumente anhört.
Ja, man kann über alle Themen sprechen. Es gibt ja da sowohl Extreme auf der Woken- und Anti-Woken-Seite, die sich gegenseitig aufschaukeln. Und das ist vielleicht ein interessantes Thema, das mal zu behandeln. Aber das ist auf jeden Fall nicht eines unserer zentralen Themen. Es ist nur die Frage, wollen wir uns ein Thema einfach verbieten lassen? Und vielleicht komme ich mal zurück. Als wir das gegründet haben, die GWUP 1987, das erkennt man an meiner Parteimitgliedschaft. Viele der anderen, die da Mitglied geworden sind, kamen, würde ich sagen, eher von dem Sozialdemokraten, linksliberalen Richtung. Nebenbei, der neue Vorsitzende ist auch Sozialdemokrat. Aber meine Befürchtung war immer, wir müssen die Skeptikerbewegung eigentlich für alle Gruppen, also wir müssen gerade dann vorsichtig sein, wenn wir aus einer bestimmten politischen Richtung kommen, dass wir nicht andere Richtungen ausschließen. Denn das ist ja was Universelles. Das kritische Denken oder Scientific Temper müssen alle anwenden. Und was sie dann daraus machen, ob sie dann damit diese oder jene Entscheidung treffen, da kann man politisch sich aneinander, miteinander reiben und versuchen, die beste Lösung zu finden.
Also so etwas wie die Furcht vor dem Applaus von der falschen Seite kennen Sie nicht?
Das kennen wir nicht, weil wir sagen, wir müssen das schon trennen. Nicht? Also, weil man kann in dem einen Fall, wird man als links oder als rechts diffamiert, sage ich mal, je nachdem, was für ein Thema es ist. Früher war es ja die Evolution, wo die Konservativen gesagt haben, das dürft ihr nicht anfassen, das ist ja Gottes Werk. Heute sind das andere Themen. Wenn man jetzt Gentechnik als ein Beispiel nimmt, das ist ja auch sehr polarisierend. Aber da kann man auch vernünftig darüber sprechen und da gibt es auch klare wissenschaftliche Erkenntnisse. Im Übrigen ist in der Frage der Gentechnik nicht ganz so klar, von welcher Richtung der größte Widerstand kommt. Denn gerade bei der Gentechnik sind in sehr konservativen Regionen wie Ungarn, die haben die Gentechnik verboten. Aus welchen Gründen man das tut, ist sehr unterschiedlich. Es wird nicht ausbleiben, dass man, weil bestimmte Themen nützen der einen Seite und manche der anderen Seite. Und es gibt sicherlich viele, die dann versuchen werden, das zu instrumentalisieren. Das müssen wir aber erkennen und sagen, so ist es aber nicht gemeint. Wir sagen es nicht, weil es denen nützt oder denen schadet, sondern weil es so stimmt.
Also ein beherztes Bekenntnis dazu, sich nach allen Seiten hin in die Nesseln zu setzen, sich nicht politisch vor einen Wagen spannen zu lassen. Danke, Herr Schama, für dieses Gespräch.
Gern geschehen, es war mir eine Freude.
Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch mehr erfahren möchten über die Skeptikerbewegung, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und falls Sie auch etwas noch lesen möchten, es erscheint demnächst das Buch von Amardeo Sharma, Scientific Temper, Werkzeug gegen Wunschdenken beim Alibri Verlag.